Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
Also für mich war die Republik damals einfach schwarz-weiß, weil ich es aus dem Fernsehen immer nur schwarz-weiß kannte. Immer der Bundesadler in der Regierungsbank, die alte Bonner Republik mit dem Adenauer und dem Wehner und dem Strauß und so weiter. Irgendwie gemütlich. Ich fand's gemütlich. Aber es hat auch eben so Nischen gehabt, die halt so ein bisschen nach Verbot gerochen haben und ein bisschen nach Nachtcafé. Von der Tran, wo Striptease und wo erst die Amerikaner drin waren und Club war für die Amis und dann später Nachtclub mit dem riesigen Portier, der immer vor der Tür stand und so ein Kleiderschrank in Uniform. Also das hat auch alles sehr die Reize gehabt, alles noch ein bisschen klein, die Altstadt war noch nicht renoviert, das war alles noch so ein bisschen mauschelig und kuschelig und nicht edel, es gab noch viele alte Läden und aber es war natürlich auch gesellschaftlich noch sehr rückständig.
So gesehen war es nicht besonders schwer, sich den Ruf eines exzentrischen, bunten Vogels zu erwerben, damals im grauen Nachkriegsregensburg der 50er Jahre. Da fiel man schon auf, wenn man eine leuchtend rote Anzugweste trug und sich ein Lorgnon oder Monokel vors Auge hielt. Kam dazu noch ein geheimnisvoll fernöstliches Aussehen sowie die stocksteif aufrechte Haltung eines echten Aristokraten, so war die Karriere eines bald stadtbekannten Originals eigentlich vorgezeichnet.
Der böhmische Samurai. In der Reihe Bayern, Land und Leute porträtiert Bernhard Setzwein einen Paradiesvogel der Regensburger Nachkriegsjahre, den verarmten Graf Hansi.
Sein vollständiger Name und Titel war Johann Evangelist Virgilio Reichsgraf Kudenhof-Kalergi von Ronsbergheim. Graf Hansi durften ihn nur gute Freunde nennen. Das alles weiß man in der Stadt an der Donau spätestens, seit man im Regensburger Almanach vor wenigen Jahren einen längeren Aufsatz des Journalisten Harald Raab lesen konnte, der einige der stadtbekannten Anekdoten über den Mann mit dem barock anmutenden Adelstitel kolportierte.
Weltvergessen stolzierte der Edelmann morgens durch die Stadt und las mit einem Monokel vor einem Auge Zeitung. Er frühstückte in der Roten Hahnengasse in einem Stehkaffee. Bei der Metzgerei Filzmeier in der oberen Bachgasse leistete er sich mittags ein paar Radeln Hirnwurst. Damit kam er in die Buchhandlung Prasch und befingerte mit seinen fettigen Händen antiquarische Bücher. Als ihn der Buchhändler darauf aufmerksam machte, dass das wohl nicht angehe, zog er beleidigt davon. Zu Tätlichkeiten soll es gar in einer Papierhandlung am Neupfarrplatz gekommen sein, als er gekauftes Briefpapier einen Tag später mit Eselsohren und Fettflecken umgetauscht haben wollte. In den Lebensmittelgeschäften der Altstadt kannte man den aristokratischen Sonderling, weil er immer Probetütchen von Suppen schnorrte. Zu den legendären Bühnenbällen der Nachkriegszeit aber erschien er im Smoking, freilich mit gut sichtbaren Löchern in den Socken. Und dieser Mann war einst der Erbe eines Millionenvermögens und so reich, dass er seiner Frau ein Diadem aus Diamanten der Kaiserin Maria Theresia schenken konnte.
Verheiratet war Graf Hansi also auch. Aber man sah ihn doch immer nur allein in der Stadt, zumindest in den ersten Jahren. Hatte man denn davon nichts gehört?
Nee, absolut nie. Für uns war von Familie beim Graf nichts zu erblicken. Für uns war er halt ein Lebemann und Junggeselle, der dann später die Sekretärin vom Theater heiratete.
Ursula Christen, die rothaarige Salondame des Schauspielensembles und spätere Sekretärin des Stadttheaterintendanten Dr. Walter Storz, war ihm in Vornehmheit ebenbürtig. Er warf ihr Rosen auf die Bühne und heiratete sie 1963. Fortan legte sie Wert darauf, in allen Geschäften und beim Friseur als Frau Gräfin angesprochen zu werden.
Das war die zweite Ehefrau von Graf Kudenhof-Kalergi. Zu dieser Verbindung wäre beinahe noch ein Sohn hinzugekommen, obwohl die Ehepartner schon um die 50 waren. Ein Zieh- oder Adoptivsohn halt. Dafür hätte sich Konrad Färber ohne weiteres zur Verfügung gestellt. Erzählt zumindest sein Bruder, der Regensburger Gastronom Cornelius Färber.
Er hat ihn ja bewundert und hat ihn öfters im Theater getroffen, wo der Graf dann mit dem Lorgnon im Bayerischen, sagt man auch manchmal Stangerlbrillen, im Foyer die Damen gemustert hat. Und zwar eingehend und nicht nur im Foyer, sondern auch schon sitzend im Theater, wo er sich dann umdrehte und laut sagte, lauter alte Schachteln heute. Und Konrad fand das natürlich alles ganz toll, hat sich dann auch so eine rote Weste zugelegt wie der Graf. Und er hat dann, glaube ich, in seinen Büchern auch Konrad Maria Färber oder Konrad Maria Färber Kuttenhofe gestempelt. Und hat dann mal zu meinem Vater gesagt, dass er sich mit dem Gedanken trägt, adoptieren zu lassen. Er hat das natürlich nicht ernst gemeint, aber mein Vater, der in manchen Sachen keinen Humor hatte und zu Überreaktionen neigte, hat dann getobt und hat gesagt, ja, wenn dir dein guter Name nicht mehr gefällt, dann geh hin und lass dich vom Herrn Kuttenhofe adoptieren. Dazu kam es aber nicht.
Unter anderem vielleicht auch deshalb nicht, weil der Graf bereits ein Kind hatte, eine Tochter mit Namen Marina. Sie stammte aus der ersten Ehe, von der seine neuen Freunde und Bekannten allerdings nichts wussten. Dabei war die Gräfin eine Frau, von der man allerhand hätte erzählen können. Lilli Steinschneider war ihr Mädchenname. Sie war Tochter jüdischer Geschäftsleute aus Budapest. Man liest über sie, sie sei die zweite Frau in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gewesen, die einen Pilotenschein gemacht habe, im Sommer 1912.
Ja, also sie war offensichtlich eine emanzipierte Person. Also der Hansi war natürlich nicht gerade ein Musterehemann und hatte alle möglichen Freundinnen und Frauengeschichten. Aber er hat sie also bis zu ihrem Tod loyal unterstützt.
Erzählt Barbara Kuttenhof-Kalergi, eine Nichte von Graf Hansi. Sie ist eine der letzten, die noch Auskunft über die Geschichte der Familie Kuttenhof geben kann. Die in Österreich bestens bekannte ehemalige ORF-Journalistin hat dies 2013 mit der Veröffentlichung ihres Memoirenbandes »Zuhause ist überall« auch eindrucksvoll getan. Aus diesem Buch erfährt man, was es mit dem fernöstlichen Einschlag in den Gesichtszügen nicht nur ihres Onkels, sondern auch ihres Vaters Gerolf, ja selbst noch in ihren eigenen auf sich hat. Kurz vor der Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert kommt nämlich in Gestalt einer kleinen Japanerin namens Mitsuko ein asiatischer Einschlag mit hinein in diese Familie, in der sich eh schon die unterschiedlichsten Herkunftslinien mischen. Es gibt einen brabantischen Familienzweig und einen byzantinischen und seit 1892 eben auch einen japanischen. In diesem Jahr nämlich heiratete Heinrich Graf Kuttenhof-Kalergi die 15 Jahre jüngere Mitsuko Aoyama, die Tochter eines Antiquitätenhändlers. Und zwar in Tokio, wo er als Diplomat an der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft im Dienst stand. Ein Jahr später kam ein erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Johann Evangelist Virgilio, unser Regensburger Paradiesvogel. Und ein Jahr später ein zweiter Sohn, Richard. Es sah alles danach aus, als ob sich Heinrich, der ein großer Liebhaber der japanischen Lebensart war, dauerhaft mit seiner jungen Familie in Tokio einrichten würde.
Dann ist sein Vater, der ein Besitztum in Böhmen hatte, gestorben. Und er, mein Großvater Heinrich Kuttenhof, hat seinen vielen Geschwistern gesagt, ob mich können Sie vergessen, ich bleibe im fernen Osten. Also mich interessiert Europa nicht mehr. Aber im Testament stand, der Besitz wird nicht ihm, dem ältesten Sohn, vermacht, sondern dem ältesten Sohn meines ältesten Sohnes, hat der Urgroßvater ins Testament geschrieben. Das heißt, mein Großvater konnte nicht auf etwas verzichten, was ihm nicht gehört, weil er hatte mit der kleinen Japanerin schon zwei Kinder. Also hat es geheißen, Lebensplan umwerfen, zusammenpacken und nach Europa zurückkehren. Also er war dann plötzlich Gutsherr in Ronsberg mit einer japanischen Frau, die also genauso gut vom Mond hätte kommen können.
So jedenfalls muss sie gewirkt haben, wie eine Frau vom Mond, die kleine Japanerin in Ronsberg. Das Böhmerwaldstädtchen lag ganz am Rande des Habsburgerreiches, nur wenige Kilometer entfernt von der bayerischen Grenze. Die nächstgrößere böhmische Stadt war Taus, heute Domažlice. Im Ronsberger Schloss wuchs Graf Hansi also auf, mit seinen bald 6 Geschwistern. Denn zu den beiden, weil noch in Tokio geborenen Japanern, gesellten sich 3 Schwestern und 2 Brüder, die die Mutter im Gegensatz dazu lediglich die Böhmen nannte.
Meine Kinderjahre in Ronsberg waren glücklich und sorgenfrei, wie ein schöner Traum. Die Mauer, die den Park umschließt, trennte uns vom Getriebe der Welt. Schloss Ronsberg war eine kleine Welt für sich, eine Oase des Friedens. Unsere Nachbarn auf den umliegenden Schlössern hatten keine Kinder in unserem Alter. Und mit der Ronsberger Jugend hatten wir keine Verbindung. So war in all den Jahren mein Bruder Hansi mein einziger Freund. Obgleich er 14 Monate älter war, wuchsen wir wie Zwillinge auf. Wir teilten Zimmer, Spiele, Lehrer, Interessen und Geheimnisse. Wir lebten in Gütergemeinschaft und vollendeter Harmonie.
So steht es in Richard Kuddenhofs Memoiren. Ein Leben für Europa. Der Zweitgeborene sollte später mit seiner von ihm ins Leben gerufenen Pan-Europa-Bewegung zum Ideenvorreiter eines vereinten Europas werden. Das machte ihn in den Augen der Nationalsozialisten zum unbedingten Feind. Hansi blieb in Ronsberg und bandelte dort in zweifelhafter Art mit dem von den Nazis gesteuerten Sudetendeutschen Freikorps an. Außerdem entfaltete er einen extravaganten Lebensstil.
Er war ja der einzige von den Geschwistern, der ein Geld hatte, weil er die Herrschaft Ronsberg geerbt hat. Die anderen waren ziemlich mittellos, weil die Mizu ahnungslos und kaisertreu in großem Stil Kriegsanleihe gezeichnet hat, also Ersten Weltkrieg. Und damit ist das Erbe der Kinder dahin gewesen. Der Onkel Hansi war ein großer Exzentriker. Er hat also da in Ronsberg mal das Schloss umgebaut auf eine ziemlich bizarre Weise. Er ist gereist mit einer Mumie einer ägyptischen Prinzessin, die hat er im Sarg mitgeführt. Also im Hotel und überall war also eine ägyptische Prinzessin mit dabei. Also er war schon ein ziemlicher Spinner, aber nicht unbegabt. Er hat als Junger schöne Gedichte geschrieben. Also er war eine skurrile Figur.
Auf der anderen Seite, muss ich sagen, war er irgendwie doch beliebt. Er war sehr engagiert. Er hat sich um die Vereine gekümmert, vor allem um den Fußballclub, der FC Ronsberg, Fußballclub Ronsberg. Der hat die Sportplätze zur Verfügung gestellt. Zuerst unten die Jägerwies und dann später die Häuselwies. Das hat mich zum Fußballspielen verführt.
Erzählt Franz Bauer, der sich mit der Geschichte der Familie Kuddenhof-Kalergi beschäftigt hat wie nur wenige. Als gebürtiger Ronsberger hat er eine akribisch recherchierte Chronik der kleinen Böhmerwaldstadt herausgegeben, in der selbstverständlich alles, was mit der Herrschaft im Schloss zu tun hat, seinen gebührenden Raum bekommt. Auffallend kurz allerdings wird abgehandelt, was man über das Verhalten des Grafen während der Jahre der deutschen Okkupation weiß.
Also ich weiß, dass er also in den 30er Jahren alle möglichen Feste gegeben hat in Berlin und da also offensichtlich flott unterwegs war. Also ich glaube nicht, dass er ein Nazi war, weil er dazu irgendwie zu exzentrisch und zu dekadent war.
In Berlin residierte Graf Hansi als sinnenfroher Lebemann und schmiss Partys für die NS-Society. Obwohl dem kosmopolitischen Genussmenschen die Ideologie der braunen Machthaber total fremd war. In einem nicht ganz ungefährlichen Danse macabre trieb er sein Spiel mit den Parvenus in SS-Uniform. Johann Graf Kuddenhof-Kalergi lud zur großen Gesellschaft in ein Nobelhotel und bewirtete seine Gäste auch in Kriegszeiten fürstlich. Ein kleiner Scherz überführte die deutschen Herrenmenschen mit ihren hohen Frauen und stellte sie bloß. Graf Johann hatte auf einem Tisch Seidenstrümpfe, Parfüms und noch allerhand Kostbarkeiten aufbauen lassen, die damals nur schwer zu haben waren. Außerdem sollte man ja in der Volksgemeinschaft im Krieg solcher undeutscher Luxusartikel entsagen. Der Graf veranlasste dann, unvermittelt das Licht zu löschen. Als er es nach einiger Zeit wieder einschalten ließ, war der allzu verlockende Gabentisch vollständig geplündert.
Doch solch eulenspiegelhafte Zersetzungsspäße konnten die Tschechen offensichtlich nicht davon überzeugen, dass der Graf keineswegs der Ideologie der Nationalsozialisten zuneigte. Was man ihm besonders anlastete, waren Fotos, die zeigten, wie er im Herbst 1938 an einer Kundgebung teilnahm, wie sie damals in vielen Ortschaften entlang der Grenze abgehalten wurden. Das waren Triumphzüge, nicht selten unter Hakenkreuzfahnen, die den Anschluss des Sudetengaus an Hitlerdeutschland feierten.
Er war also sehr naiv. Naja, er ist mit der Zeit gegangen, sein Zeitgeist verfallen. Der ist zum Freikorps raus und ist, das Bild habe ich gesehen, aber ich habe es nicht gefunden noch, der ist vom Rheindl-Gassle da reinmarschiert mit dem Freikorps, in der Freikorps-Uniform. Und nachher, das ist jetzt wieder eine Sache, die ich vom Angelus habe, vom Waldstein, und der Angelus hat dann erzählt, und da war halt die Gefahr, dass der Hans beschuldigt wurde, dass er mehr oder minder da mitmarschiert ist. Und dann kam er, wie der Angelus bei den nach Trautmannsdorf war, dann kam der Hans und hat gesagt, habt ihr nicht eine leere Seite da auf dem Jahr 38, wo ich eintragen könnte, dass es zu der Zeit hier in Bischof Deinitz bei Ihnen war. Hat es halt nicht geklappt.
Dieser Sündenfall ließ sich nicht mehr kaschieren und sollte Graf Kudenhof teuer zu stehen kommen. Irgendwann nach Kriegsende wurde er von den Tschechen verhaftet und in ein Lager in der Nähe von Domaschlitze gebracht. Es gibt kaum Quellen über dieses Lager. In den Dokumenten zur Austreibung der Sudetendeutschen allerdings schildert ein Augenzeuge namens Ludwig Schöttal:
Es hieß, wir gingen zum Verhör und würden dann entlassen. Dort angekommen, empfingen uns viele tschechische Soldaten bis an die Zähne bewaffnet, mit Kabelenden, Drahtseilen und so weiter ausgerüstet. Und es begann eine furchtbare und unmenschliche Schlägerei, wobei viele von uns bewusstlos wurden. Diese Prügelei dauerte tagelang und wir bekamen nichts zu essen. Vor der Baracke gab es immer Schießereien. Einzelne wurden herausgeholt und kamen nicht wieder. Andere wurden am Tag dreimal furchtbar geprügelt, sodass sie starben.
In einer anderen Quelle ist davon die Rede, es seien Angehörige der SS gewesen, die man in Krastavice zusammengesperrt habe. Im Falle des Grafen kann man dies wohl definitiv ausschließen. Auch sonst widerspricht Franz Bauer:
Man hat halt alle, die irgendwo, ein bisschen herausragten. Wer Lehrer war, war Lehrer, der war mehr als andere. Wer bei der Post war, wer also Postsekretär war, war dran. Und ich weiß zum Beispiel von den Deutsch-Ordensschwestern, und da habe ich also Schwestern getroffen in der Slowakei, und die haben mir erzählt, die waren also zum Beispiel die Oberin von den dreien. Die Oberin, die wurde praktisch verhaftet, und die waren zum Beispiel, einige von diesen Schwestern, die waren in Pankraz. Nicht? Bloß weil sie halt Oberin waren. Ne?
Neben Prag-Pankraz gibt es noch ein zweites prominentes Gefängnis, das durch alle Regime hindurch als Quälstätte für politische Gefangene diente. Pilsen-Bory. Franz Bauer erzählt, eine gute Bekannte aus Ronsberger Tagen habe ihm bestätigt, dass sie, es muss wohl 47 gewesen sein, Graf Hansi kurz in Pilsen gesehen habe, als er davon berichtete, eben erst aus dem Zuchthaus Bory entlassen worden zu sein. Das würde bedeuten, dass er irgendwann von Krastavice nach Pilsen verlegt worden war. Dass er je in Prag-Pankraz gewesen sei, wie es gelegentlich heißt, gehört wohl ins Reich jener Fabulierereien, die der Graf mit Ausdauer und Wonne betrieben hat. Dazu gehört sicher auch, was Konstantin von Bayern in seinem Buch »Den Grafen« sagen lässt.
Die ägyptische Staatsbürgerschaft habe ich mir selbst verliehen. Ich habe während der Jahre meiner Gefangenschaft, wenn ich auf die Schreibstube kommandiert wurde, keine Gelegenheit versäumt, um mir auf Akten und Protokollen die ägyptische Staatsangehörigkeit zu vermerken. Bei einem ehemaligen Mitgefangenen, einem begnadeten Banknotenfälscher, bestellte ich mir nach eigenen Angaben diesen Pass. In Prag gab es damals keine ägyptische Vertretung. Vielleicht war es diese Fälschung, die mir das Leben rettete.
Tatsächlich war es Richard Kuttenhof, der sich von seinem amerikanischen Exil aus für Hansi einsetzte. Noch aus der Zeit, als er für seine Pan-Europa-Idee in vielen europäischen Großstädten unterwegs gewesen war und mit Politikern gesprochen hatte, kannte er den mittlerweile amtierenden Außenminister der befreiten Tschechoslowakei, Jan Masaryk. Der sorgte dafür, dass der Bruder aus dem Gefängnis in Pilsen-Bory freikam. Kurze Zeit später tauchte Hansi in Regensburg auf und begann dort, die krudesten Geschichten über das in Umlauf zu setzen, was er die letzten Jahre hatte erleiden müssen. Manches davon fand Eingang in Harald Raabs Artikel für den Regensburger Almanach. So soll Kuddenhof im Gefängnis Prag-Pankratz, wo er de facto nie war, dem Henker bei einigen Hinrichtungen von Nazi-Verbrechern assistiert haben.
Ich glaube, das für eine interessante Story, der alles erzählt hätte, weil wir denken, nein, wer prüft das jetzt nach und so, und klingt halt einfach besser. Außerdem, wenn einer mit so einem Image auftritt, dann erwartet man halt auch immer was von ihm.
Die krudeste Erfindung allerdings hob sich Graf Hansi auf für etwas, was lange Zeit überhaupt nicht mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Höchstens vielleicht von ein paar Eingeweihten, die sich daran erinnerten, dass sich der Graf, das war noch zu Ronsberger Zeiten, ein ziemlich eigenartiges Pseudonym zugelegt hatte. Herzog der 100 Ruhmestaten.
Der Duca di Centi Gloria, das war so eine Fantasiefigur, die er erfunden hat. Also dieser Centi Gloria hat einen Stammbaum erfunden für den von allen Schurken der Weltgeschichte, angefangen von der Schlange im Paradies, das war quasi so die Urmutter. Und er hat also Münzen prägen lassen mit seinem Profil, die hat er so verteilt.
Und nicht nur das. 1967, da erschien plötzlich auf der literarischen Bühne der studentenbewegten Bundesrepublik ein Anonymous mit genau diesem Autorenpseudonym. Der Merlin Verlag lud zur Präsentation von dessen Erstling ein, und zwar anlässlich der Herbstbuchmesse in das Frankfurter Restaurant Palmengarten. Die Einladung zu dieser Veranstaltung gestaltete sich einigermaßen bizarr. Sie bestand aus einem Päckchen, das ein Essbesteck, eine Serviette und eine Blechkonserve enthielt. Auf dem Etikett der Dose stand Menschenfleisch. Was dieser makabere Scherz zu bedeuten hatte, offenbarte der Aufdruck auf der Serviette. Es wurde ein Roman mit Titel »Ich fraß die weiße Chinesin« annonciert. Bei der Buchvorstellung selber gab es, serviert auf einem großen Tablett, eine Fleischpastete in Form einer lebensgroßen Frau. Als Autor dieses absonderlichen Buches nannte der Verlag Duca di Centi Gloria. Allerdings war er bei der Buchvorstellung selbst nicht anwesend. Was Wunder auch. Johann Graf von Kuddenhof-Kalergi war zu diesem Zeitpunkt schon 2 Jahre lang tot. Für die Publikation seines kruden literarischen Vermächtnisses hatte seine Witwe gesorgt, die von ihm geehelichte Stadttheatersekretärin. Der erste Satz dieses unter Sammlern obskurer Nischenliteratur immer noch sehr gesuchten Buches lautet:
Sie wissen, dass nur wenig in meinem Leben mit den Maßstäben gewöhnlicher Menschen zu messen ist.
Der böhmische Samurai. Sie hörten eine Sendung von Bernhard Setzwein über den verarmten Graf Hansi, einen Paradiesvogel im Nachkriegsregensburg. Gesprochen haben Michaela May und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature 2015.